Ja, ich begrüße Sie am Freitagvormittag zum Beginn dieser Veranstaltung. Etwas von der Besonderheit der Veranstaltung haben Sie gerade gesehen. Es ist nicht ganz normal, dass zu Beginn einer solchen Vorlesung der Vortragende irgendwo unter dem Tisch verschwindet, zunächst einmal, um an einigen Steckern herumzubasteln. Das ist die erste Konsequenz davon, dass wir hier mit bestimmten technischen Hilfsmitteln arbeiten, die normalerweise in einer Vorlesung wenig zum Einsatz kommen, zumindest nicht in einer Vorlesung der Philosophie. Sie sehen hier gleich das Erste, was ich dann kommentieren werde, als ein solches technisches Hilfsmittel an der Datenprojektion. Die zweite technische Besonderheit, die hier eingesetzt wird und eine Rolle spielt, ist daran zu sehen, dass ich so ein Equipment trage, wie Sie es kennen von Interviews vom ORF und von solchen Sachen. Das bedeutet de facto, dass wir live online am Web sind mit dem, was wir hier machen. Also diese Veranstaltung wird so, wie es ist, jetzt live gestreamt am www. Wenn Sie einmal keine Zeit haben, wenn Sie krank sind oder jemanden haben, der eine Vorlesung hören möchte, ohne an die Universität zu kommen, dann können Sie Freitag um diese Zeit von 10 bis 12 Uhr das Ding am Web hören. Die Adresse dafür ist http://webcast.philo.at und dann Doppelpunkt und 8000. Die Besonderheit dieser Vorrichtung besteht nicht nur darin, das, was mich noch immer, wir haben das im vergangenen Semester schon gemacht, aber ich bin noch nicht ganz darauf eingestellt, mentalitätsmäßig, das wird noch eine Zeit lang brauchen, dass wir eine Situation haben, die ich Ihnen auf jeden Fall vor Augen führen möchte, nicht, dass es dann sehr viel von der Philosophie ändern wird, aber die Situation ist die, dass wir wirklich hier eine Veranstaltung haben in wohldefinierten Hörsälen der Universität Wien, die gleichzeitig alle Grenzen von Hörsälen überspringt. Wir sind, wo immer ein Interesse daran besteht, in der ganzen Welt hörbar mit dem, was wir hier machen. Das wäre natürlich eine extra philosophische, medientheoretische Überlegung wert. Diese spare ich mir hier alle. Es ist ein Hinweis darauf, dass sich mit Lehre, mit Philosophie, mit der Vermittlung von Wissen wichtige Dinge im Moment verändern und das kann natürlich auch nicht ganz folgenlos bleiben für die Philosophie selber. Einer der Gründe, warum ich einigermaßen nachdrücklich auf diese Aspekte der Technik hinweise, ist, weil ich der Auffassung bin, dass diese technischen Aspekte sich auch in die konkrete philosophische Behandlung von solchen Klassikern wie Wittgenstein durchschlagen müssen. Das heißt, wir können nicht von der Auffassung ausgehen, dass die klassische Philosophie in Bibliotheken und in Leseräumen stattfindet und dass die Medien ganz woanders sind und dass wir dann noch im Nachhinein ein Problem haben, mein Gott, wie vermitteln wir den Medien diese philosophischen Inhalte? Wir müssen das beides zusammen praktizieren und das ist etwas, was also in der doppelten Art und Weise jetzt hier von mir versucht wird. Die Vorteile davon, die etwas greifbarer sind, weil Sie sitzen nicht in Argentinien, um das zu hören, sondern offensichtlich hier. Die Vorteile, die für Sie interessant sind, sind zum Beispiel, dass Sie diese Vorlesung nachdem, wir streamen sie nicht nur, wir nehmen sie auch auf und wir stellen sie am Netz zur Verfügung. Sie können sie also nachhören und können sich runterladen in einem MP3-Format. Die werden relativ rasch zur Verfügung gestellt, nachdem sie stattgefunden haben, auf einer Stelle, die heißt audiothek.philo.at. Audiothek, T-H-E-K, also Audiothek im klassischen Sinn, aber digitalisiert, audiothek.philo.at. Da finden Sie unter Downloads eine Einstellung Vorlesungen Rachowitz und da werden diese Wittgenstein-Vorlesungen relativ bald zur Verfügung stehen. Es gibt schon die Wittgenstein-Vorlesungen vom vergangenen Jahr, vom vergangenen Semester. Die können Sie sich an dieser Stelle, wenn Sie Lust haben, auch nachhören. Und es gibt eine weitere HTTP-Adresse, in der Sie Hilfe für die Thematik dieser Lehrveranstaltung bekommen. Diese Adresse heißt wittgenstein.philo.at. Die ist noch nicht ganz für den, die kann ich Ihnen eigentlich zeigen, die ist noch nicht ganz für den Gebrauch dieser Vorlesung parat. Da ist noch das Material des vergangenen Semesters und noch nicht so viel vom jetzigen Apparat. Aber, also ich zeige Ihnen mal die Audiothek, damit Sie es mal gesehen haben. Ja, das sieht also im Prinzip so aus und unter Downloads können Sie jetzt dann hier unter Vorlesungen Rachowitz die Sachen finden. Die andere Seite, die ich erwähnt habe, ist Wittgenstein-Philo.at. Das ist dieses Projekt hier und hier gibt es eine weitere Seite, die heißt LVHTML. Da haben Sie die Daten vom vergangenen Semester. Das wird noch entsprechend auf den neuesten Stand gebracht für dieses Semester. Vergangenes Semester ging es um das Manuskript 115 und dieses Mal haben wir die ganze Schwerpunktsetzung verändert. Ich sehe dadurch, dass eine größere Anzahl von Leuten da ist, die das vergangene Mal, also im vergangenen Jahr eigentlich nicht vorhanden war, dass ich doch mein Versprechen, etwas ganz was Neues zu bringen und rein zu springen in die Situation, so wie es ist, ein wenig brechen muss und Ihnen ein wenig etwas vom Rahmen erzählen muss, in dem wir hier technisch arbeiten. Tut mir leid für die Leute, die das jetzt ein zweites Mal hören. Ich bin überhaupt nicht böse, wenn Sie jetzt den Raum verlassen, aber es hat keinen Sinn, ohne bestimmte elementare Informationen über die Lage, die Nachlass und die über Wittgenstein-Philologie, über den gegenwärtigen Zustand der Wittgenstein-Philosophie, Philologie, Ihnen an dieser Stelle deutlich zu machen, was ich versuche. Etwas, was ich vielleicht an den Anfang stelle, und das ist nun wirklich auch neu, ist das Folgende, ganz, ganz konventionell, die Wittgenstein-Philologie und im Besonderen die Beschäftigung mit den philosophischen Untersuchungen, also wie man sagt, dem zweiten Wittgensteinschen Hauptwerk. Sie kennen Tractatus Logico Philosophicus und die philosophischen Untersuchungen, das gilt als das zweite Hauptwerk. Diese Wittgenstein-Philologie hat im vergangenen Jahr einen entscheidenden Schritt vorwärts gemacht, ganz, ganz konventionell, indem dieses Ding hier erschienen ist, Ludwig Wittgenstein, philosophische Untersuchungen, kritisch-genetische Edition. Das ist ein Ding, das herausgegeben worden ist von Joachim Schulte unter Mithilfe von Eike von Savigny in Bielefeld. Das ist eine Arbeitsgruppe in Bielefeld. Schulte hat diese Arbeit weiterentwickelt aus einer Vorarbeit, die in Helsinki geleistet worden ist von Georg Henrik von Wricht und Heike Neimann im Prinzip. Und wenn Sie die wenn Sie schon mal in der Hand gehabt haben, die philosophischen Untersuchungen, wie sie in der Studienausgabe Suhrkamp vorhanden sind. Ich sehe die jetzt nirgends irgendwo, aber sie, wenn Sie unter dem Stichwort philosophische Untersuchungen hierher kommen, denke ich, ja, genau, dann haben Sie das, darf ich es mal haben, dann haben Sie das sicher schon in der Hand gehabt. Das ist nun ein Ding. Da ist der Tractatus Logico Philosophicus dabei, da sind die Tagebuchaufzeichnungen dabei und unter anderem der Anhang und die philosophischen Untersuchungen sind auch dabei und die philosophischen Untersuchungen machen also in diesem Ding die Hälfte ungefähr des Bandes aus. Es fällt quasi aufs Erste schon in die Augen, dass dieses Buch, das hier Philosophische Untersuchungen heißt, bedeutend umfangreicher ist. Das heißt, da muss irgendwas anderes vor sich gegangen sein und da ist auch etwas anderes vor sich gegangen. Was da passiert ist dabei, ist, dass man eingegangen ist auf die Situation, die sich erst langsam im Laufe der Wittgenstein Forschung, Philosophie, Philologie so richtig durchgesetzt hat, dass es die philosophischen Untersuchungen nicht gibt als ein Buch. Es ist einfach fehlerhaft zu meinen, dass es dieses Buch gibt. Wittgenstein, das werden Sie vielleicht wissen, Wittgenstein hat das nie herausgegeben. Wittgenstein hat gesagt, hat den Nachlassverwaltern die Carte Blanche gegeben, was immer sie glauben, dass publikationswürdig ist, zu publizieren. Er selbst hat das aber nicht zum Druck gegeben, obwohl er zweimal versucht hat. Er hat zweimal Gespräche aufgenommen mit Verlagshäusern, um anzufragen, ob die nicht bereit wären, so etwas zu publizieren. Es ist aber zum großen Teil durch Wittgensteins nachheriges Zurückziehen nicht dazu gekommen, dass das veröffentlicht wird. Es ist allerdings, kann man sagen, sehr weit gekommen mit Wittgensteins Vorarbeiten dafür. Also dieses Manuskript, das dann veröffentlicht worden ist, ist von Wittgenstein tatsächlich beinahe zum Druck vorbereitet worden. Man kann sagen, den letzten mutigen Schritt hat er nicht gemacht. Es ist ein vielfach überarbeitetes Manuskript, das also in etwa druckfertig ist, aber da beginnt jetzt schon das Problem, denn dieses druckfertige Manuskript, wenn man sich das mal ansieht, wie es zustande gekommen ist, erweist sich als eine Fassung in einer großen Anzahl von Vorfassungen, von Schritten, die vor dem vorliegenden Manuskript, das in der Situation nach dem Zweiten Weltkrieg, also bis ungefähr so 45 bis 47 in der jetzigen Form verfasst worden ist. Dieses Manuskript ist, so wie es hier bezeichnet wird in der Schulte-Ausgabe, eine Spätfassung eines Arbeitsprozesses. Für diesen Arbeitsprozess gibt es eine große Anzahl von Vorstudien und diese Vorstudien lassen sich auch genetisch-typologisch auseinanderdividieren. Was Sie jetzt also hier haben, ist, ich komme auf das in weiterer Folge zurück, was Sie hier haben, sind vier Fassungen, mindestens vier Fassungen der philosophischen Untersuchungen. Es gibt eine Urfassung, es gibt eine Frühfassung, es gibt eine bearbeitete Frühfassung, es gibt eine Zwischenfassung, es gibt eine Spätfassung. Alle diese Dinge sind hier drinnen. Das sage ich einmal also in voller Massivität, um Sie gleich mal vorzubereiten auf die Verwirrung, die dann auch herrschen wird. Denn alle diese Fassungen heißen philosophische Untersuchungen und alle diese Fassungen haben eine etwas andere Ausrichtung, ein anderes Volumen. Es ist, wie Schulte ganz mit Recht sagt, irgendwo so, dass das, was unter dem Titel Philosophische Untersuchungen in Wittgensteins Oeuvre auftritt, nicht immer dieselbe Vorstellung desselben Buches gewesen ist. Es gibt in dieser Entwicklungslinie ganz deutliche Indizien dafür, dass das, was Wittgenstein unter diesem Titel diskutieren und anbieten wollte, keine Konsistenz hat, nicht an dieser Stelle gleich vorgestellt worden ist von Wittgenstein. Und wir werden das auch betrachten im Verlaufe der Vorlesung. Das ist gleichzeitig ein Hinweis auch darauf, wo für mich die Technik reinkommt. Das könnte man als erstes vielleicht sagen. Denn hier habe ich jetzt bloß die Buchpublikation genannt und man könnte, die ist äußerst sorgfältig ediert, kommentiert, mit Varianten im Fußnotenapparat versehen, ist also eine klassische Textedition, so wie es gelehrt worden ist, wie es ab dem 19. Jahrhundert praktiziert worden ist. Man kann sagen, eine Zelebration dessen, was die Buchkultur in der Lage ist zu produzieren. Das ist deswegen im Zusammenhang mit Anmerkungsapparat, mit Gelehrsamkeit. Das ist im positiven Sinn eine wirklich gelehrte Unternehmung, die einem, und das ist immer die Rolle der Gelehrsamkeit gewesen, wenn sie nicht sich beschränkt darauf, dass man nur zeigt, dass man viel Zeit und viel Geld hat und hohe Werte. Wenn das sich darauf nicht beschränkt, besteht die Rolle der Gelehrsamkeit darin, einen Horizont zu erschließen, eine sozusagen Zeit für Variationen, für Nachdenken, für Gediegenheit in der Textarbeit zu haben, sodass man sich hinsetzen kann und in Ruhe studieren, was alles möglich gewesen ist, welche Varianten es überall gegeben hat. Gelehrsamkeit also als ein Blick auf Alternativen, die produktiv werden können. Das ist deshalb hier anzumerken, weil die Herausgabe, da komme ich jetzt auf den Anfang zurück und auf dieses Buch Philosophische Untersuchungen, das Sie kennen, diese Erstherausgabe im Jahre 1953, die betreut worden ist von Rasch Ries und Elisabeth Enskamp und die Sie jetzt noch immer in der Taschenausgabe, also in der Studienausgabe Suhrkamp vor sich haben. Das ist eine Husch-Husch-Edition, kann man schon sagen. Das klingt jetzt etwas abträglich, ist auch ein bisschen abträglich gemeint im Kontrast zu dieser Gelehrsamkeit. Ich muss das aber ein wenig relativieren oder sogar stark relativieren. Aus der damaligen Zeit in einer Situation, in der es zwar unter Eingeweihten den Mythos vom großen Philosophen Wittgenstein gegeben hat, aber der große Philosoph Wittgenstein, als er 51 gestorben war, hat einen Freundeskreis gehabt, denn war sehr einflussreich in kleinen Kreisen und hatte ein Buch geschrieben 1921 und es war die Situation des Freundeskreises, diese ein wenig sagenumwobene Position von Wittgenstein auch tatsächlich zu belegen und also etwas mal zu publizieren, an die Öffentlichkeit zu bringen, was dokumentiert, warum Wittgenstein so wichtig ist, was daran toll ist. Und damit haben sie also das Manuskript genommen, das einigermaßen fix und fertig schon dargelegen ist und haben es zwei Jahre nach seinem Tod sofort publiziert. Da gibt es wichtige Mängel in dem, was da drinnen ist, aber diese wichtigen Mängel, da kann man natürlich jetzt diskutieren, wie eingreifend die sind, wie sehr sie von dem verdecken, was Wittgenstein haben wollte. Ich will da jetzt mal gar nicht so drauf hingehen. Ich will nur sagen, ein halbes Jahrhundert später haben wir also erstens mal die Gelehrsamkeit, die uns darauf hinweist, es gibt also mindestens vier extrem wichtige Zwischenphasen darauf, bis dorthin, bis es dort so weit gekommen ist. Ich weise vielleicht jetzt gleich darauf hin, wenn Sie nachlesen wollen, was diese ganze Textgenese ist, dann gibt es ein relativ leicht zugängliches Werk, das steht hier beim Schulte auch alles drinnen, im Vorwort und im Nachwort. Es gibt ein relativ leicht zugängliches Textstück von Georg von Wricht, einem der ursprünglichen Schüler von Wittgenstein und Nachlassverwalter, die Entstehung und Gestaltung der philosophischen Untersuchungen in diesem Suhrkamp-Buch Wittgenstein. Ich werde es kopieren und im Seminarapparat auch zur Verfügung stellen, dass Sie es sich ansehen können. Vieles von dem, was ich Ihnen erzählen werde, haben Sie im groben Outline hier auch mit drinnen. Gut, so viel die klassische Gelehrsamkeit, aber die Besonderheit, die mitzusehen ist und die für mich auch entscheidend wichtig ist, ist, dass wir mittlerweile, eben ein halbes Jahrhundert später, nicht nur über klassische Gelehrsamkeit verfügen, sondern auch über elektronische Medien und dass es gerade im Bereich Wittgenstein da eine sehr instruktive und wichtige Entwicklung gibt und das ist die sogenannte Bergen Electronic Edition. Das ist eine Erfassung des gesamten Nachlasses von Wittgenstein, also alles, was von Wittgenstein vorhanden ist an Papier, elektronisch erfasst und auf einer CD entsprechend zur Verfügung gestellt. Das ist ein Projekt, das, wie soll ich sagen, mindbreaking in einer gewissen Weise, wenn man sich das vorstellt. Darüber habe ich eben in längeren Veranstaltungen in früheren Semestern schon gesprochen. Sie müssen sich die Großartigkeit, also den Anspruch von dem, mal so vor Augen führen, dass es nicht nur so ist, dass Sie das gesamte Potenzial von Wittgenstein, das sind 20.000 Seiten oder sowas, mehr oder weniger auf Fingerdruck zur Verfügung haben, sondern nicht nur haben Sie diesen Text zur Verfügung, sondern Sie haben auch absolut alle, jede einzelne Seite des Nachlasses mit Faksimile erfasst. Das heißt, Sie können nicht nur den Text lesen, Sie können jede einzelne Seite so anschauen, wie es beim Wittgenstein dort drinnen vorkommt, und Sie können vergleichen, wie das aussieht. Sie haben also etwas, was an Komfortabilität und an Transparenz und an Zugänglichkeit nicht mehr zu übertreffen ist. Also den gesamten Bestand von allen Wittgensteinschen Schriften in augenblicklich verfügbar. Das ist einfach mal ein Faktum, wenn Sie sich, wenn Sie bereit sind, so in etwa 40.000 Schilling zu zahlen, um sich das zu kaufen. Die Euros habe ich jetzt nicht parat. Also absolut, ein absolut gigantisches Preisniveau, das einfach nicht akzeptabel ist. Und das muss man auch sagen, das natürlich für ein Unternehmen dieser Preisklasse, also diese Ambition, ist das natürlich schon irgendwo in Ordnung, und wird in der Regel wird das natürlich so gehandhabt, wenn man im klassischen Fall bleibt, dass man sündteure, urgroße Wälzer hat, wenn man die Hölderlin-Ausgabe von Strömfeld nimmt, zum Beispiel, wo eben auch so ein Band 2000 Schilling in etwa kostet, mehr schon mittlerweile, und die dann in Universitätsbibliotheken untergebracht werden, sodass sie sich dort anschauen können. Die Situation ist an der Stelle durch die Technologie etwas unterschieden und etwas schwierig natürlich, weil auf einer dieses riesige Ding, ja, das ich Ihnen sage, geht auf 4 CDs unter, und die 4 CDs lassen sich, wie man leicht weiß, relativ leicht brennen. Das heißt, man muss sich von der Verkäuferseite her etwas einfallen lassen. Wie kann sowas überhaupt funktionieren? Das ist ein interessantes Ding. Wie sieht die Wissensökonomie? Wie sieht sozusagen der Markt, die Marktnachfrage, das mit Angebot Nachfrage von solchen etablierten sozusagen traditionellen Werten, wie sieht das aus in der neuen Gesellschaft? Sie kennen das im Plattensektor, nicht? Am Plattensektor, MP3-Sektor, die ganzen Probleme, damit Raubkopien zu machen, sind ganz allgemein gesellschaftlich bekannt, schlagen sich aber da jetzt durch auf die klassische philosophische Wissensvermittlung auch. Und warum ich Ihnen das sage, hat darin seinen Grund, dass ich eben auch die letzten 2 Jahre eine Leidensgeschichte, kann man schon sagen, mitgemacht habe mit dieser CD-Edition. Denn es ist so, dass die von der Universität Wien gekauft worden ist, nach dem klassischen Modell. Die Universität ist natürlich dazu verpflichtet, sich solche wichtigen Sachen zu kaufen. Wittgenstein als Österreicher, das war nicht allzu schwer, die Leute davon zu überzeugen, dass wir das brauchen. Die haben das gekauft, die haben das auch in einer Campus-Version gekauft, sodass es also zugänglich war für alle Leute vom Universitätsnetz aus. Einen kurzen glücklichen Zeitmoment, in etwa 3 Monate hat das geklappt, und ich habe das also eben auch vor 2 Jahren in einer Lehrveranstaltung verwendet. Ich habe es Ihnen dann da so zeigen können, ich konnte mit dieser Edition über einen CD-ROM-Server operieren. Leider
ist eine Umstellung in der Universitätsbibliothek dazwischen gekommen. Die Universitätsbibliothek hat ihren CD-ROM-Server ausgelagert auf den zentralen Informatikdienst. Der zentrale Informatikdienst hat dort die alten CDs wieder neu drum draufgespielt und es ging und ging und ging nicht. Die ganze Softwarekonstruktion dieser wunderbaren CD-Edition ist zusammengehaut gewesen. Und ein ganzes Jahr lang, das gab auch nicht wirklich gescheite Response, ein Jahr lang war das Ding einfach nicht vorhanden und ich musste mit einer kleinen Privatkopie arbeiten. Warum ich Ihnen, also das kennen Leute, die hier schon länger drin sitzen, kennen diese Leidensgeschichte. Das Neue, was ich Ihnen jetzt sagen kann, und damit starten wir das neue Studienjahr, ist, jetzt geht's wieder, allerdings mit Einschränkungen. Und das jetzt geht's wieder war nun genau der Punkt, den ich Ihnen hier als erstes zeigen wollte. Wo habe ich das? Ja, hier. Also, für alle diejenigen, die im Universitätsbereich irgendwo sitzen, das müsste also im Computerraum gehen, unten im Computerraum, wir haben hier einen eigenen Computerraum für Philosophiestudierende, der ist den Gang entlang und einmal ums Eck, da können Sie einen Zutritt kriegen mit einer Karte, mit einer Magnetkarte. Die Bedingungen sind auf einem Zettel an der Tür angeschlagen. Für alle im Universitätsnetz ist der gesamte Wittgenstein-Nachlass auf Fingerklick, wie gesagt, zugänglich unter der Adresse library.nlx.com. Wenn Sie dort sind, können Sie sich leicht weiterhin klicken auf das, was Sie hier sehen. Diese Sache ist so organisiert, dass Sie hier im linken Frame der Reihe nach alle verschiedenen Items haben. Hier also von 101 Notizbuch bis runter zu den Diktaten 310. Ich zeige es Ihnen jetzt, ich sage Ihnen mal da vielleicht ein bisschen etwas über diese Taxonomie und wenn Sie dann links hier drauf klicken, kriegen Sie es auf der anderen Seite. Also über die Taxonomie, denn jetzt, also damit kann man nun wirklich arbeiten auf eine neue Art und Weise, die dem ein bisschen stolpernden Verfahren, das ich bisher gewählt habe, gewählen musste, doch stark überlegen ist. Diese Items, die Sie hier sehen, sind Bestandteile des Nachlasses, also Einzelstücke jeweils aus dem Nachlass, die Georg Henrik von Wricht katalogisiert hat. In der Wittgenstein-Forschung ist der Standard-Index, die Standard-Taxonomie von Wittgensteinschen Schriften überhaupt, das ist ungefähr so wie das Köchel-Verzeichnis bei Mozart. Also Wricht, der von Wricht-Katalog ist das Köchel-Verzeichnis für Wittgenstein-Schriften. Und dieses Verzeichnis, das übrigens auch hier drinnen dokumentiert ist, also dieser ganze Katalog, was es drinnen gibt und wie das Ding in etwa motiviert ist, findet sich hier auch drinnen. Das geht im Prinzip nach einer Dreiteilung aus. Es gibt die Dinge, die mit 100 beginnen, also ab 101, hier so runter. Das sind handschriftliche Items. Also zum Beispiel das, worüber im vergangenen Semester die Rede war, 115, ist ein Manuskriptbuch. Und ich gehe jetzt dann nicht auf die einzelnen Dinge ein, aber wichtig ist für Sie einmal die allgemeine Merkregel. Alles, was mit 1 beginnt, ist mit der Hand geschrieben, so in etwa. Was nicht heißen soll, dass dann nicht auch maschinenschriftliche Zettel drinnen sind oder so. Das ist alles hochmobil. Aber das sind die sogenannten Manuskripte. Alles, was mit 2 beginnt, wobei man dazu vielleicht auch noch sagen kann, ja, weil ich das hier sehe, unter den Manuskripten gibt es zwei wichtige Versionen, zwei Teile, die mit Wittgensteins Arbeitsweise zu tun haben. Es gibt die Taschennotizbücher, das sind kleinere Dinge, die einigermaßen mobil waren, in die Wittgenstein Gedanken reingeschrieben hat, so wie sie ihm gekommen sind. Und dann gibt es die Manuskriptbände. Diese Manuskriptbände sind relativ große Folianten, so Kontorfolianten, die von Wittgenstein dafür verwendet worden sind, dass er Zettel, die oft nachweisbar auch sind in Taschennotizbüchern, überträgt und in Reinschrift mehr oder weniger bringt in solche großen Folianten. Das ist also alles das, was mit 1 beginnt. Was mit 2 beginnt, sind Typoskripte. Also ab hier Notes on Logic, diese Bereiche hier, das ist in Maschinenschriftseiten zugänglich. Dazu kann ich jetzt erläuternd schon etwas einfügen über die Arbeitsmethode von Wittgenstein. Die hat darin bestanden, dass er beginnend eben von Taschennotizbüchern in Manuskriptbände diese Eintragungen gemacht hat. Dann hat er, es ist ein Standardvorgang, da gibt es Varianten natürlich dafür, aber Sie müssen sich es im Prinzip so vorstellen, dass er dann mal, als er soweit war, seine Manuskriptbände durchgeschaut hat und die sind ihm vorgelegen, er hat seine Bemerkungen durchgesehen und hat die Bemerkungen, die ihm wichtig erschienen sind, die für ihn weiter relevant waren, angehakt, mehr oder weniger. Es gibt diese Haken, die man sieht an den Bemerkungen. Etwas, was ich noch nicht gesagt habe, was ich hier vielleicht einfließen lasse. Die ganze, also lebenslang war die typische Arbeitsweise von Wittgenstein die, dass er Bemerkungen produziert hat. Wenn Sie es im Tagebuch ansehen, ist das noch nicht so ganz deutlich, obwohl es auch Absätze sind, die also in den frühen Tagebüchern markiert sind durch das Datum, in dem er das reingeschrieben hat. Das ist so ein Taschennotizbuch. Aber alles, was sozusagen in seiner philosophischen Arbeit signifikant geworden ist, hat er in sogenannten Bemerkungen, sogenannt sage ich deshalb, weil Bemerkungen ist quasi ein Terminus technicus für die Wittgenstein-Philologie, die sich mit Nachlass beschäftigt. Das sind also in der Regel weniger als eine Seite lange gedankliche Units. Aphorismen ist nicht ganz richtig beschrieben. Bemerkungen ist schon richtig. Aphorismen suggeriert ein bisschen etwas Kürzeres. Also die Gedankeneinheit, die Arbeitseinheit, die Work-Unit von Wittgenstein waren diese manchmal mehrere auf einer Seite Bemerkungen, die in der Regel sehr markant abgegrenzt sind durch eine Leerzeile. Also man hat keine großen Schwierigkeiten, diese Bemerkungen zu identifizieren. Innerhalb der Bemerkungen ist es dann öfters so, dass es Absätze gibt, aber diese Absätze werden nicht durch eine Leerzeile bezeichnet, sondern dadurch, dass er mit der Zeile aufhört, also dass die Zeile nur bis zur Hälfte zum Beispiel geht und dann, dass er dann einen neuen Absatz anfängt. Wir werden uns können solche Sachen noch ansehen, dann auch. Also diese Bemerkungen, um die es da geht und die er markiert hat, hat er dann in die Maschine diktiert. Er hat eine Sekretärin gehabt in der Regel und hat dieser Sekretärin die handschriftlichen Bemerkungen in der Regel in der Folge, wie sie in den Manuskriptbänden auftreten, in die Maschine diktiert mit zwei Durchschlägen, meistens zwei, drei Durchschlägen, so wie das halt damals möglich war. Dann hatte er also eine Maschinenschriftversion von vielen der Inhalte in seinen Manuskriptbänden und die sind dann weiterverarbeitet worden auf verschiedene Art und Weise, sehr rasch und sehr intensiv, oft mit Randbemerkungen. Als er sie dann also per Maschine vor sich gehabt hat, hat er daran weitergearbeitet, rumgestellt, durchgestrichen, ausgebessert. Das gibt eine sehr lebendige Arbeit am Text. Und zweitens hat er viele öfters die folgende Arbeitsweise gewählt. Er hat einfach eines der Manuskripte, also einen Durchschlag in der Regel, zerschnitten. Er hat also die Durchschläge der Manuskripte zerschnitten und neu organisiert. Zum Teil eben eingeklebt in Manuskriptbände und sowas. Das wird an Stellen extrem verwirrend. Sie müssen sich jetzt vorstellen, man könnte sagen, es ist eine Spielwiese, es ist ein Paradies oder auch das Chaos für einen wirklich pflichtbewussten Nachlassforscher. Wenn Sie sich vorstellen, Sie haben 4 Durchschläge eines Typoskriptes und von diesen 4 Durchschlägen sind 2 verzettelt und man muss jetzt im Nachlass schauen, wo tauchen diese Zettel wieder auf. Und vor allem aber, das ist natürlich jetzt einerseits nur die Pizzelei, die andere wichtigere Sache ist die, worauf ich natürlich hinaus will, ist, es gibt ja einen Grund. Ja? Ich meine, er hat ja sozusagen nicht gespielt damit Zettel verteilen, sondern er hat diese Arbeit ja geleistet, um seiner eigenen Philosophie sie weiterzuführen. Und die Frage ist natürlich, was ist das Motiv da drin? Okay, das sind die Typoskripte. Und dann gibt es also alles, was mit 2 anfängt. Und dann gibt es noch die letzte Kategorisierung. Das ist das, was unter 3 beginnt. Und das, was unter 3 beginnt, was vergleichsweise gering ist, sind Diktate. Er hat sich an mehreren Stellen jetzt nicht im Sinn von Sekretärinnen was diktieren, sondern er hat dem G.E. Moore, dem Schlick oder auch Studierenden von ihm selber in Cambridge, hat er Texte diktiert. Das waren Leute, die zum Teil, also zum Beispiel G.E. Moore war Professor in Cambridge, es gibt ein bisschen einen Einblick auch in die Art und Weise von imposanter Persönlichkeit, die er gewesen sein muss. Da hat man sozusagen einen jungen Forscher in Cambridge und der diktiert dem Professor seine Gedanken und der Professor schreibt gut mit. Ne? Schlick war das ähnlich, nicht? Schlick ein Professor in Wien, Bewunderer von Wittgenstein. Man kann sich vorstellen, was für Aura da von Wittgenstein ausgegangen ist. Der Typ ist Volksschullehrer in Kirchberg, kommt nach Wien, trifft den Professor Schlick, der hier an der Universität Philosophieprofessor, also sage, bitte Herr Professor, ich diktiere Ihnen jetzt meine Gedanken. Ja. Das sind dieses Diktat an Schlick zum Beispiel ist das Item 302. Diese Sachen können Sie sich hier alle ansehen. Okay, das ist die Good News. Das ist die Good News, dass Sie das alles hier haben. Es gibt auch eine Bad News und die Bad News, die mir auch sozusagen am Herzen liegt, Ihnen sehr deutlich zu machen, weil sie eben etwas mit Technologie und Philosophie zu tun hat, weil sie auch etwas zu tun hat mit dem, was ich gestern in diesem 4-Stunden-Projekt über Dialektik und Datenbankstrukturen angesprochen habe. Wir sind jetzt also so weit, dass wir das wirklich übers Web hier zugänglich haben, mit einem massiven Verlust. Der massive Verlust ist der, dass Sie hier keine Faksimiles haben. Der Grund ist der, dass, was Sie hier sehen, nicht die CD-Edition ist, von der ich gesprochen habe, sondern eine Variante davon. Also der Text ist schon genau dasselbe, aber es ist diese CD-Version, die erstellt worden ist für Windows 95, oder also Windows 3.11 läuft sie noch und Windows 95, die ist 1996 erstellt worden. An der Stelle sehen Sie auch ein Problem, der Unterschied der Zeitrhythmik. Nicht? Also wenn ich jetzt dieses Buch, wie der Eike von Savigny nicht zu Unrecht bemerkt hat. Der ist ein eher ziemlich massiver Skeptiker von elektronischen Dingen. Dieses Buch werden Sie in 30 Jahren genauso lesen können. Das wird sich nicht viel ändern. Also zumindest in 20 Jahren, auf 20 Jahre traue ich mich also schon die Voraussage zu machen, dass das genauso funktionieren wird. Etwas, was 1996, also vor acht Jahren, produziert worden ist als CD-ROM-Edition, läuft sowieso nur auf einem Betriebssystem, und wenn das Betriebssystem weg ist, die entsprechenden Programme, das ist ja nicht nur Windows-abhängig, sondern das ist auch programmabhängig, bestimmte Windows-Programme abhängig, läuft das möglicherweise in 10 Jahren nicht mehr. Möglicherweise ist es so, dass wir in 10 Jahren quasi den einzigen Computer, auf dem dieses Programm überhaupt noch läuft, unter Denkmalschutz stellen müssen, damit wir in der Lage sind, einen Zugang zu dieser CD-Edition zu haben. Also darüber habe ich auch einiges gearbeitet, was ich Ihnen jetzt ersparen möchte. Alle Leute, die sich an der Sache wirklich engagieren und auskennen, sind mit mir darüber einig, dass die Idee, den Wittgenstein-Nachlass unter Windows in ein Spezialprogramm hineinzufügen, keine besonders nachhaltige Idee gewesen ist, dass man dort wieder rausholen muss und dass man in einem Format darstellen muss, das zukunftssicher ist. Dieses Format, also de facto gibt es jetzt schon Bemühungen, das in XML zu transferieren, und das hier auf HTML-XML-Basis ist natürlich ein Format, das einigermaßen zukunftssicher ist. Das aber, so wie das jetzt ist im Moment im Netz, das zur Verfügung stellen von dem gesamten Faksimile-Nachlass, was ja doch ein gigantisches Datenvolumen ist, so einfach nicht gewährleistet. Technisch wäre es wohl möglich, aber es fällt sozusagen raus. Das heißt, wir fallen um die Faksimiles um.